Wie auch immer. Wenn eine solch tiefgreifende Voreingenommenheit herrscht, wird es argumentativ immer schwierig, dagegen zu halten. Die Aufmerksamkeit hat heute leider vor allem derjenige, der am lautesten schreit. Was erst recht gilt, wenn sich ganz neue Kanäle für die Profilierungssüchtigen auftun, die nur darauf warten, mit immer neuen Extrempositionen befüllt zu werden. Und dann bleibt leider oft der wahre Kern eines jeden möglicherweise sehr gut begründeten Anliegens auf der Strecke. Ein ähnliches Schicksal ereilt gerade den ganz normalen Autofahrer. Noch bis vor kurzem waren wir mächtig stolz darauf, dass die begehrtesten Marken der Welt bei uns in Deutschland gefertigt wurden. Audi, Mercedes, Volkswagen, Porsche oder BMW galten als leuchtende Symbole international erfolgreicher Ingenieurskunst. Zu meinem ersten Golf, der noch mit unverbleitem Benzin fuhr und vermutlich während seiner mehr als 180.000 Kilometer Lebensdauer mehr Schadstoffe ausgestoßen hat als ein Airbus A350, empfand ich eine tiefe, innige Zuneigung, die zumindest eine Zeit lang weit über die Liebe zu einem anderen Menschen hinausging. Die internationale Automobilausstellung in Frankfurt stellte über Dekaden hinweg den Sehnsuchtsort für Generationen von Technikbegeisterten dar. Rennfahrer Michael Schumacher war das umjubelte Idol einer gesamten Nation. Und die Lottogesellschaften warben auf bunten Plakaten damit, dass man sich nach dem Millionengewinn endlich den alten Kindheitstraum vom Ferrari oder Lamborghini erfüllen konnte. Nun hingegen scheint es, dass man sich bereits dafür schämen muss, nicht auch bei heftigsten Schneetreiben mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und seinen 3 Jahre alten Diesel nicht umgehend in einen Elektroroller umzutauschen. Wer vor Corona eine Autoausstellung besuchen wollte, dem konnte es passieren, dass er sich durch ein Spalier wütender Klimaschützer kämpfen und dabei aufs Übelste beschimpfen lassen musste. Und ein handelsüblicher SUV, noch bis eben ein begehrtes Statussymbol und von jedem Hersteller in allen denkbaren Modellreihen eingeführt, gilt bei vielen Protestierenden als Kriegswaffe, die zur Not abgefackelt werden darf. Was übrigens, abgesehen von der strafrechtlichen Komponente, auch jede Menge schädlicher Treibhausgase freisetzt. Natürlich brauchte man auch früher keine 255 PS, bloß um auf der A3 zwischen Würzburg und Frankfurt im Stau zu stehen. Und ein 5 Meter langer, 3 Meter breiter und 2 Meter hoher Geländewagen macht die Parkplatzsuche in der Innenstadt für alle Verkehrsteilnehmer nicht lustiger. Aber trotz dieser kleinen Widersprüche musste man sich am Steuer eines Mittelklasse-Autos zumindest nicht vorkommen wie ein klimahassender Lord Voldemort, nur weil das eigene Mobil einen handelsüblichen Verbrennungsmotor besaß und der Einstieg ein paar Zentimeter oberhalb der Bordsteinkante lag. Veritable Vollidioten gab es immer schon, innerhalb und außerhalb von Kraftfahrzeugen. Und ein bisschen bezahlte man die Unsummen für Auto, Benzin, Steuer und Versicherung ja auch deshalb, um zu zeigen, dass man sich das Ganze leisten konnte. Nebenbei sicherte man dem Standort Deutschland ein paar Millionen Arbeitsplätze. Von denen sind nach vorsichtiger Schätzung des Umweltverbandes BUND rund 360.000 in den nächsten 10 Jahren allein aufgrund der geplanten Umstellung auf Elektroantriebe bedroht. Abgesehen davon, dass sich ein arbeitsloser früherer Arbeiter eines Zulieferbetriebs wahrscheinlich kein neues E-Auto wird anschaffen können, sondern allenfalls auf eine gebrauchte Dieseldreckschleuder zurückgreifen muss, ist die beinahe aus dem Nichts über uns hereingebrochene Diskussion über das Auto nicht mehr nachvollziehbar. In der öffentlichen Debatte scheint es beinahe so, als wäre die Elektromobilität plötzlich so revolutionär wie die Erfindung des Rades. Dabei hätte man bei längerem Nachdenken schon vor einigen Jahrzehnten darauf kommen können, dass man seine Karre mit Strom ein kleines bisschen emissionsärmer betreiben könnte als mit fossilen Brennstoffen. Immerhin haben inzwischen ja auch die wenigsten ICE noch einen Kohletender. Wäre das geschehen, wäre man entwicklungstechnisch heute wohl etwas weiter. So aber bleibe nicht nur ich so lange beim Verbrenner, bis mir keine Geschichten mehr erzählt werden wie die eines Freundes, der auf dem Weg in den Österreich-Urlaub mit seinem E-Mietwagen 2 Stunden bei Arschkälte an einer Raststätten-Ladestation warten musste, weil 2 Säulen defekt und an der dritten 4 Tesla vor ihm dran waren.